Da begann Ulmo sich zu sorgen, Tuor könne für immer hier verweilen. Und der große Plan, den er, Ulmo, ersonnen, nicht zur Erfüllung gelangen. Darum mochte er Tuors Geleit nicht mehr den Noldoli allein überlassen, die ihm im Verborgenen dienten und die aus Furcht vor Melko oft schwankend waren. Hört nun, wie Ulmo vor dem Eingang zu seinem Palast, tief in den stillen Wassern des äußeren Meeres, in seinen Wagen sprang, der von Narwal und Seelöwe gezogen wurde und wie ein Walfisch geformt war, und er verließ Ulmonan, begleitet vom Klang großer Muschelhörner. Er eilte so geschwind dahin, dass er binnen Tagen und nicht nach unzähligen Jahren, wie man denken könnte, die Mündung des Flusses erreichte. Dessen Fluten konnte sein Wagen nicht befahren, ohne dem Wasser oder den Ufern Schaden zuzufügen. Darum ging Ulmo, der alle Flüsse und diesen einen am meisten liebte, von dort zu Fuß weiter. Bis zur Mitte seines Leibes reichte seine Rüstung, den Schuppen blauer und silberner Fische gleich. Doch sein Haar hatte die Farbe bläulichen Silbers, und sein Bart, der bis zu den Füßen reichte, war von gleichem Ton, und er trug weder Helm noch Krone. Unter seinem Panzer fielen die Schöße seines Wamses aus schimmerndem Grün herab, und niemand weiß, woraus dieses Gewand gewebt ist. Doch wer immer in die Tiefen seiner zarten Farben schaute, meinte, das unmerkliche Strömen tiefen Wassers wahrzunehmen, durchschossen vom unsteten Licht leuchtender Fische, die in diesen Abgründen leben. Umgürtet war er mit einer Kette riesiger Perlen, und an den Füßen trug er riesige Schuhe von Stein. Hierher brachte er auch das große Instrument, auf dem er musizierte. Dies war von seltsamer Art, denn es war aus vielen, langen, gekrümmten Muscheln gemacht, in welche Löcher gebohrt waren. Wenn er hineinblies und mit seinen langen Fingern spielte, erklangen unergründliche Melodien von einem Zauber, wie ihn kein anderer Musikant je mit Harfe oder Laute, mit Leier oder Flöte oder Violine hervorgebracht hat. Als Ulmo nun zum Fluss kam, ließ er sich im Zwielicht zwischen den Riedgräsern nieder und spielte auf seinem Gebilde aus Muscheln. Und es war in der Nähe des Flecks, wo Tuor weilte. Und Tuor lauschte, und es verschlug ihm die Sprache. Er stand dort im kniehohen Gras und hörte weder das Summen der Insekten noch das Gelispel der Flussufer, und der Duft der Blumen stieg ihm nicht in die Nase, er vernahm vielmehr das Schlagen der Wellen und das klagende Rufen der Seevögel, und in seiner Seele malte sich das Bild felsiger Plätze und Bänke, überschwemmt von Fischgeruch, und er hörte, wie der tauchende Kormoran ins Wasser klatschte und das Aufbrüllen der See, die sich in die schwarzen Klippen bohrte. Da erhob sich Ulmo und sprach zu ihm. Und die Furcht raubte Tuor beinahe das Leben. Denn Ulmos mächtige Stimme ist abgrundtief, so tief wie seine Augen, die unter allen Dingen die unergründlichsten sind. Und Ulmo sagte, »O Tuor mit dem einsamen Herzen, ich will nicht, dass du für immer an diesem schönen Ort der Vögel und Blumen verweilst. Ich hätte dich auch nicht durch dieses liebliche Land geführt, wenn es nicht hätte sein müssen. Aber nun begib dich auf deinen vorgezeichneten Weg und säume nicht, denn fern von hier wartet dein Geschick. Nun musst du die Lande durcheilen zur Stadt jenes Volkes, das Gondothlim oder Bewohner der Steine genannt wird. Und die Noldoli sollen dich heimlich dorthin begleiten, denn die Späher Melkos sind zu fürchten. Dort werde ich dir Worte in den Mund legen, und dort sollst du eine Weile bleiben. Doch vielleicht wird dein Herz sich aufs Neue den gewaltigen Wassern zuwenden. Zuvor aber wirst du ein Kind zeugen, das mehr als jeder andere Mensch von den äußersten Tiefen wissen wird, seien es die des Meeres oder die des Himmelsgewölbes. Ulmo teilte Tuor auch einiges von seinen Plänen und Wünschen mit, doch damals begriff Tuor wenig davon und fürchtete sich sehr. Dann hüllte sich Ulmo in einen Nebel, der gleichsam auf festem Land aus Meeresluft entstand. Und Tuor, mit der Musik in den Ohren, wollte gern zu den Gestaden des großen Meeres zurückkehren, doch er erinnerte sich seines Auftrages, wandte sich um und ging landeinwärts am Fluss entlang bis zur Morgendämmerung. Aber jeder, der den Muschelhörnern Ulmos gelauscht hat, vernimmt ihr Rufen bis zum Tode. Und so erging es Tuor.